Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Ich bin Andy.
Ich bin Dennis.
Ja, und wir sind heute zu zweit, aber ein Dennis ist so gut wie ein Grabowski und ein Santa.
Ich nehme auf jeden Fall genug Platz ein.
Unser viertes Rad am Wagen, unser Schatten, der immer in der WhatsApp-Gruppe auf uns lauert. ja, genau. Und den haben wir heute hier. Und wie ihr vielleicht am Intro schon gehört habt, haben wir heute ein Interrogator-Spezial. Ich bin mir nicht so sicher, unter was das fällt, weil Interrogator-Folgen sind ja quasi Interviews mit Leuten, die irgendwelche Community-Projekte gemacht haben. Und Spezialfolgen gehen ja eigentlich um inoffiziellen Lore. Das ist eine Mischung aus beiden, weil du hast ja tatsächlich was zu unserem heutigen Thema auch beigetragen.
Das Beste aus beiden Welten.
Ja. Und unser Thema ist War of the False Primarch. Ein sehr dunkles Kapitel der imperialen Geschichte, was von Games Workshop tatsächlich nur so oberflächlich angekratzt wurde.
Super. Also die Mutter aller oberflächlichen Ankratzungen.
Ja. Und da es eine Spezialfolge ist, können wir eigentlich auch den Hobby Progress direkt mal weglassen. Und hoffentlich kriegen wir von den Machern dieses tollen Projekts genug Bildmaterial für die Slideshow.
Dürfen wir alles benutzen.
Hat er gesagt?
Ja. Ah, also cool. Das ist gar kein Problem. Einfach nur taggen und dann.
Ah, nice. Ja, wir nehmen heute auf einem wunderschönen Tattoo-Studio. Und zwar Powerhouse Tattoo in Köln. Das ist fast der Name nicht eingefallen. Unangenehm.
Passiert.
Ja, und ich wurde auch gerade tätowiert. Wir wollten eigentlich während der Aufnahme, während des Tätowierens aufnehmen, aber haben uns doch dagegen entschieden, weil ich so schmerzempfindlich geworden bin. Aber es ging heute tatsächlich. Habe ich viel geweint?
Nee, gar nicht.
Also die Dreiviertelstunde Bewusstlosigkeit zählen wir nicht.
Ja, meine Güte. Und ja. Was ich da mit dir angestellt habe. Aber war super easy. Also ich merke ja, wenn es weh tut und wann nicht so, aber man hat es nur am Verspannen gemerkt, aber nicht hier an dem so.
Es ging. Ja, viel habe ich nicht geweint, auf jeden Fall.
Ich weine ja immer aus Solidarität mit.
Ja, das ist gut. Ich habe einen wunderschönen Lamentas MK8-Helm auf den Oberschenkel bekommen. Und da werden wir sicherlich auch das... sind schon in der Story, glaube ich. Aber wir posten mit der Folge nochmal ein paar Bilder davon, damit das nicht wieder weg ist. Sehr, sehr dankbar. Also wenn ihr mal ein Space Marine-Tattoo oder generell ein Warhammer-Tattoo, Mittelalter-Tattoo, Fantasy-Tattoo... Dennis ist euer Mann.
Himmel mache ich auch.
Ja, super macht er die. Ihr seht ja unseren Mindprügel für den Imperator.
Ja, schön.
Oder auch von Dennis Design. Oder tätowierst du gern Pimmel? Also
ich habe lange keinen mehr gemacht, aber...
ist schon vorgekommen?
Ja, klar.
Darüber können wir uns bestimmt auch 2 Stunden
unterhalten. Verlorene Wetten. Beste, da super. Kommen die besten Sachen mit.
Was für Motive so?
Also...
der klassische Ferrari?
Nee, also das Beste, was ich bis jetzt gemacht habe, was Tattoo von der verlorenen Wette gewesen ist, war ein Esel mit einer Frau in 69er-Stellung. Oh ja. Ich habe nichts bisher tätowiert, was so viele Likes bekommen hat wie auf Instagram wie dieses Tattoo.
Oh wow. Ja, das würde wahrscheinlich auch eine abendfüllende Sendung bringen. Die besten Tattoo-Erlebnisse von Dennis. Aber... wir unterhalten uns heute tatsächlich über War of the False Primarch, was ich für ein wahnsinnig cooles Thema halte.
Mega.
Und hat GW nie wirklich ausgearbeitet, sondern nur einmal erwähnt im Imperial Armor Buch Nummer 2 von Forgeworld.
Jawohl.
Da waren ja öfters mal so Lore-Fetzen, die irgendwie geangelt wurden.
Ja.
Ich weiß immer nicht, Games Workshop... also ich sehe das so, dass ich es eigentlich ganz gut finde, dass sie das nicht weiter ausarbeiten, damit halt die Community was zu tun hat.
Ich finde super.
Und so, ich sag mal, die Ursprünge von Warhammer stecken ja irgendwo bei Dungeons & Dragons.
Ja.
Und was ja auch viel mit Rollenspiel und eigenen Geschichten erzählen zu tun hat. Und da finde ich es eigentlich ganz cool, dass man es sich so selber hinwurschtelt.
Das war wohl auch die Intention. Imperial Armor wurde ja auch noch vom Herrn Blei mitgeschrieben. Und das war wohl auch die Intention mit... dahinter, ne, dass die Leute halt anfangen, sich selber Sachen auseinanderzuführen.
Total gut. Und das ist in diesem Fall ein bisschen eskaliert.
Aber hallo.
Aber kommen wir erstmal dazu, was Games Workshop uns zu diesem Thema liefert. Zu dem War of the False Primarch, also der Krieg des falschen Primarchen. Stattgefunden hat das Ganze 780 M33 bis 860 M33. Also 80 Jahre lang Krieg im Segmentum Pacificus. Und dieser War of the Lost Primarch, of the False Primarch hat halt dieses ganze Segmentum in Anarchie gestürzt und in, sag ich mal, Horus-Heresie ähnliche Bürgerkriege.
Ja.
Und die Hohen Lords zu Terra beendeten den Konflikt mit Einsätzen der Pentarchie des Blutes oder Pentarchy of Blood, wie es natürlich im Original heißt. Ja. Die Imperial Armor Bücher gibt es auf Deutsch auch gar nicht.
Leider nicht.
Nee.
Und die sind generell schwer zu bekommen, gerade die alten. Ne?
Ja, ja. Naja, und die Story von dem Ganzen, also das, was GW uns gegeben hat, ist einfach, die Pentarchie besteht aus 5 loyalen Orden des Adeptus Astartes. Die werden auch namentlich erwähnt. Das sind einmal die Carcharodons, also die Space Sharks, die hatten wir in Bad of War schon mal erwähnt. Dann die Charnel Guard, ein ziemlich brutaler, abgefahrener Nachfolgeorden der Blood Angels.
Kommen auch kurz in Bad of War vor.
Ja, stimmt. Die Death Eagles, da ein ganz witziger, da gibt es später dann witzige Ereignisse in diesem Community-Projekt, über das wir gleich sprechen. Dann noch die Flash Eaters, auch ein ziemlich brutaler, abgefahrener Nachfolgeorden der Blood Angels und die Red Talons. Red Talons sind, glaube ich, Imperial Fists?
Iron Hands.
Iron Hands, okay.
Ja. Alles, was die Iron Hands entmenschlicht, drehen die Red Talons auf Level 11 hoch.
Naja.
Abgesehen von dieser harten, von diesem Augmentierungsfetisch, da sind die so ein bisschen raus, aber ansonsten da geht's nur um Brutalität und Stärke.
Ah ja, guck mal. Das war auch nett. Also es sind alle 5 Orden. Eine Pentarchie ist halt ein Zusammenschluss von 5 Dingen. Es gibt halt eine Begriffdefinition und das sind halt diese 5 Dinge. Sind halt alles 5 Orden, die alle ziemlich brutal und hemmungslos vorgehen. Ja. Das spricht halt schon Bände, warum die vom Adeptus Terra ausgewählt wurden. Also die wurden ausgewählt, um 11 Orden auszulöschen, die vom Adeptus Terra als Traitores Perdita gebrandmarkt wurden und gleichzeitig sollten sie auch noch deren Heimatwelten zerstören.
Ja.
Und das ist im Prinzip alles, was uns Games Workshop dazu gibt. Der Titel dieses Konflikts, also War of the False Primarch, ist halt vielsagend, aber sagt auch irgendwie gar nichts.
Ja. Deswegen ist auch alles, was du weißt, ist eine Lüge.
Ja, ja. Und da kann man natürlich viel zu spekulieren. Das können wir eigentlich in dem Zuge mal machen. Ach ja, guck mal, ich lese jetzt hier deinen Part vor, aber die 11 Orden, die sozusagen zum Tode verurteilt wurden, die sich offensichtlich dem falschen Primarchen angeschlossen haben, auch das sind eher Spekulationen, weil selbst das hat Games Workshop uns nicht gesagt.
Gar nichts.
Aber diese 11 Orden wurden von GW nie benannt.
Nee.
So. Gibt wahnsinnig viel Potenzial, um was Eigenes draus zu machen.
Ja.
Ja, und dann kann man halt spekulieren zum Konflikt. Ist es einer der verlorenen Primarchen, der zurückkehrt? Einer von der 2. oder 11. Legion? Könnte natürlich sein. Zur 11. Legion gibt es übrigens wieder neues Futter jetzt im 3. Feuerdämmerungsband.
Oh.
Ja, ja, weil die Spacebooks erwähnen wieder mal. Ziemlich präzise, dass sie dafür verantwortlich waren, dass es die 11. Legion nicht mehr gibt.
Ja, gut. Ja, das hatte ich auch, das fand ich auch.
Wurde ja öfter mal angedeutet, aber da wird es wirklich.
Aber wer diese Leute waren oder was aus denen dann. Also sind die auch mit Stumpf und Stiel ausgerottet worden oder sind dann so.
Naja, sie sagen halt so, ja, ihr wisst ja was mit der Elfenlegion, was wir mit denen gemacht haben. Das ist auch bis heute, also bis ins 41. Jahrtausend offensichtlich überliefert wurden von den Space Wolves, dass sie immer noch Bescheid wissen.
Ah.
Und jetzt gibt es ja diese neue interaktive Horus Heresy-Karte. Und da gibt es wohl auch neue Hinweise auf einen verlorenen Primarchen.
Oh.
Da weiß man zumindest, in welchem Teil der Galaxis das abging und so. Das grenzt das ganze Thema weiter ein. Ich denke auch, irgendwann wird Games Workshop diese Karte spielen.
Bestimmt irgendwann. Zumindest mit einem. Und ich hoffe, die machen es, die lassen noch irgendwas so im Dunkeln.
Ja, ja. Das finde ich auch. Ich finde es gut.
Ich finde es ja auch gut, in was für einer Reihenfolge die jetzt in was für einem Abstand die bei 40k die Primarchen zum Beispiel wiederbringen. Ne? Wenn die das jetzt so paff, paff, paff hintereinander gemacht, das hätte ja überhaupt, das wäre kacke.
Naja, vor allen Dingen verschießen die ja ihr gesamtes Pulver so, ne?
Ja.
Und das wollen wir auch nicht. Wir sollen unser Hobby ja noch ein paar Jahre geben.
Mhm. Und wer Primarchen spielen will, der spielt halt 40k.
Genau.
Oder War of the Beast, wäre auch eine Möglichkeit.
Ja, geil. Da gab es noch Vulkan.
Oder?
Ja. Ja, wie sind deine Gedanken zu dem Konflikt? Was könnte passiert sein? Worum geht's?
Boah,
wenn man jetzt komplett streicht, was uns dieses Community-Projekt, was wir gleich besprechen, so geboten hat, und das ist halt, wie gesagt, alles inoffiziell von Fans erarbeitet, aber unsere eigenen Gedanken dazu.
Also, das ist schon eine Geschichte voller Missverständnisse. Und spiegelt, also im Prinzip sind ja auf Seiten der Guten, werden ja im Prinzip sämtliche finsteren Seiten des Imperiums so hochgeholt. Ne? Also die Großteil von den Leuten, die sich da vom Imperium abwenden, waren ja eh schon ein bisschen zwiegespalten, also von den Orden, ne? Oder sagen wir mal unzufrieden mit der Gesamtsituation. Viele davon haben War of the Beast und haben sogar die Horus Heresy noch selber miterlebt, weil das ja alles auch zweite, dritte Gründung ist größtenteils, selten mal was Späteres. Und die sehen sich natürlich glorreicheren Zeiten zurück. Und daher wäre sowas vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber ohne so eine vereinte Figur wie dem falschen Primarchen vielleicht auch vorgekommen. Und wenn ich mir so durchlese im Lore, wie der Primarch, also zum einen wie die Reaktion von Space Marines, also selbst von hochrangigen Chapter Mastern und sowas, gegenüber dem, wie würdest du ihn aussprechen eigentlich?
Wen jetzt?
Den Namen vom Primarchen.
Ja, aber das ist jetzt ja alles schon, sind wir schon im Community-Projekt. Die Infos gibt's ja von GW eigentlich gar nicht.
Stimmt ja eigentlich, ja. Aber auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass, ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein Primarch ist.
Ich auch. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es Rogel Dorn ist oder sowas.
Ja, dann zumindest für das Modell den Kopf von Rogel Dorn verwendet.
Ja, genau. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es einer von denen ist, die verloren gegangen sind.
Ja.
So, also einer, den man schon kannte. Das ist, es kann natürlich auch einer von den beiden, von der 2. oder 11. Legion sein, dass der zurückkommt. Mhm. Kann ich mir aber eigentlich nicht so wirklich, also lore-technisch muss da ja viel passieren, dass der sagt, okay, ich eine jetzt die Legion unter mir. Unter Umständen weiß der gar nicht, was Space Marines sind.
So. Ja.
Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass das einer der Primarchen ist, die im Zuge oder im Nachspiel der Horus Heresy verloren gegangen ist, zurückkommt und sagt, ey, was das Adeptus Terra hier macht, ist voll scheiße.
Ja.
Ich mache jetzt hier den Lord Regenten sozusagen.
Ja.
Das, was Gilliman jetzt im 41. Jahrtausend macht. Und dass das Adeptus Terra aber sagt, nee, wir machen hier unseren Blues weiter, weil wir haben hier jetzt die Ekklesiarchie etabliert, wir haben den imperialen Glauben, sind so weit weg von der imperialen Wahrheit, wie der Imperator das eigentlich nie gewollt hätte. Mhm. Und um dieses falsche Spiel sozusagen nicht auffliegen zu lassen durch einen Primarchen, der die Werte des Imperators noch hundertprozentig vertritt, töten sie ihn kurzerhand.
Ja.
Stell dir das mal vor, so würde Games Workshop das irgendwann releasen in einem Roman, dass einfach das Adeptus Terra dafür verantwortlich ist, dass Rogel Dorn umgebracht
wurde. Ach ja, und sowas. Übrigens Rogel Dorn, der kommt nicht wieder.
Ja,
der ist. So viel können wir schon sagen.
Ist verreist.
Ja. Ja, würde Sinn machen. Also vor allen Dingen mit der Theorie macht es ja total Sinn, dass der Apologist da den für tatsächlich für das Modell den Kopf von.
Vielleicht war das auch sein Gedankengang. Ne? Also es kann auch natürlich jeder andere sein, der.
Weil der ist super gerecht, aber auch super, super ernst und so, ne, wird er ja dargestellt, aber inspiriert halt auch, ne? Und ja.
Oder der Löwe, könnte es ja auch sein. Der liegt ja offiziell liegt er ja unten im, also das wissen ja nur die engsten Leute der Dark Angels, liegt er ja im Felsen. Aber das ist ja deren Version. Vielleicht ist er auch schon mal wiedergekommen und das Imperium hat ihn umgelegt.
Dann hat sich gedacht, boah, diesmal bin ich ein bisschen weniger so flashy.
Ja, man weiß es nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es einfach ein loyaler Primarch ist, der eigentlich als verschwunden gilt, wiederkommt, das Imperium neu ein will sozusagen unter den Werten des Imperators und dann halt vom Adeptus Terra umgelegt wird.
Könnte ja auch einer, der, hatte ich auch mal mit dem im Ad drüber gesprochen, der das ganze Projekt ins Leben gerufen hat, könnte ja auch ein wieder, weil niemand kennt die Leute ja noch da, könnte ja auch ein Thunder Warrior
sein. Ja. Aber jetzt sind alle irre, oder nicht?
Ja, aber es gibt ja trotzdem immer wieder welche, die sich da irgendwie geschafft haben.
Ja, es wird ja bei Endretar wird ja angedeutet, dass es tatsächlich Thunder Warrior gab, die zu Astartes umgebaut wurden.
Ja.
Das ist natürlich auch wieder richtig spannend, glaube ich.
Ey, und wer weiß, was das Mechanikum irgendwo
noch so
in welchen tiefen Höhlen unter irgendwelchen.
Oder ein Klon von Fabius Gallus.
Auch das wäre eine Möglichkeit.
Kann auch sein.
Der eine, von der auf der funktioniert hat. Und dann.
Ja, naja.
Ja, wobei.
Sein Horus-Klon hat ja auch funktioniert.
Und der Dings-Klon. Fulgrim. Der dann verschenkt hat.
Ja, was man so macht mit geklonten Gemeinden. Ja, das wären so unsere 20 Cent zu dem Thema. Aber wie gesagt, Games Workshop hat nur diese paar Snippets uns offenbart, ja, die wir am Anfang erklärt haben. Und dann haben sich so ein paar ganz, ganz fuchsige Typen überlegt, wir machen da mal ein Community-Projekt draus. Ganz oben auf der Liste Death of a Ruby Cyst. Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht.
Ich finde es ein furchtbarer Name. Ich weiß es selber nicht. Ich habe ja immer mal gehofft, ich mache so viel über Sprachnachrichten in der Hoffnung, dass Sprachnachrichten zurückkommen und Leute das dann mal sagen, wie sie meinen, wie es ausgesprochen
wird oder sowas. Ne? Der soll das mal mit Lautschrift bitte schicken.
Das, ja, ja.
Du hast auf jeden Fall ihn auch und andere des Projekts auch interviewt.
Ja.
Das Projekt ist halt, das findet ihr auch auf seiner Instagram-Seite, Death of a Ruby Chris, das promotet er gerade extrem, die sind gerade in einer ganz heißen Phase. Da erzählen wir aber später noch was zu, dass das Ganze in verschiedene Phasen unterteilt ist und das zieht sich jetzt übers Jahr. Das ist halt War of the Forts Primarch, Some Things Are Better Left Forgotten. Der hat einen ganzen Blogspot darüber gemacht.
Ja.
Wahnsinn. Also wir wussten beide, dass es existiert, waren theoretisch große Fans.
Ja.
Dennis hat ja auch ein bisschen was dazu beigetragen. Du hast, glaube ich, Artworks und Karten und so gezeichnet.
Ganz viel. Ja, ja.
No, du hast auch Miniaturen gemacht.
Ja, ich betreue ja die Carcharodons.
Ja.
Den Part von den Dings. Und habe dazu auch einiges. Ich habe am Index Astartes mitgeschrieben. Ich habe gerade in der Anfangszeit viel Lore dafür geschrieben. Und dann ist es bei mir aber arbeitsmäßig wieder so ausgeartet, dass ich dann nicht mehr so zukam, aber ich habe gerade in der Anfangszeit so viele Fotos gemacht und so viele Marines davon gebaut und bemalt, dass der da immer noch von zehren kann. Ne?
Sehr gut.
Ja. Plus, ich habe mich dann auch noch mittendrin durch den Almir Hodo noch, der die Red Talents betreut, in die Red Talents ein bisschen verliebt und habe da ja auch noch eine Armee für gebaut.
Ja, krass.
Ja.
Naja, auf die haben sich auf jeden Fall gedacht, irgendwie.
Die spielen sich auch sehr gut bei Kill Team.
Ja, sehr gut. Ja, die haben sich auf jeden Fall gedacht, okay, das Thema klingt super interessant, alleine der Titel ist ja der Knüller. Wir machen jetzt einfach mal als Community, schraffieren diesen kompletten Konflikt aus. Also ich finde, auf dem Blog, wenn ihr mal da reingeht, War of the Forts Primarch.blogspot.com, mhm, findet ihr den Blog. Es ist anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sich da durchzuklicken.
Ist holprig, auf
jeden Fall. Weil es nicht wirklich eine Legende gibt oder so, wo man einfach alles anklicken kann. Man muss sich so ein bisschen durch die Blogbeiträge klicken. Und die Suchfunktion wird schnell dein Freund.
Was allerdings auch irgendwie zu diesem ganzen Thema von nichts ist wahr und so, da kommen wir später noch zu, auf jeden Fall dazu beiträgt.
Auf jeden Fall.
So verwirrend
ist. Geht auf jeden Fall mal auf den Blogspot. Wir schmeißen das in die Shownotes und ich verlinke das auch nochmal auf alle unseren Social-Media-Portalen. Das ist auf jeden Fall mega lohnenswert. Und ich kann jetzt schon sagen, in unserer kleinen Podcast-Folge, die wir jetzt zusammen aufnehmen, werden wir nur einen Bruchteil davon unterbringen können.
Ja.
Am besten, ihr lest euch selber da durch. Und wie gesagt, wir waren beide große Fans eigentlich von diesem Projekt.
Ja.
Ich habe aber tatsächlich früh so ein bisschen den Faden verloren. So, habe dann immer nur bei Instagram die Posts gesehen und fand's cool.
Ja.
Und jetzt habe ich mich halt im Zuge dieser Folge intensiv mit diesem Blog beschäftigt und ich war einfach überwältigt. Das habe ich überhaupt nicht erwartet, dass das so krass viele Informationen sind, dass einfach, das ist wahnsinnig gut geschrieben. Ich glaube, Ed, der Death of a Ruby Christ.
Der sammelt das alles.
Ja, der sammelt das alles, schreibt das zusammen. Alles wirklich top notch, als wäre das ein Forge World Buch.
Ja.
Es ist wirklich so stimmungsvoll geschrieben. Teils sehr, wie soll man das nennen? Also wie so ein Archivar, das Ganze wie so richtige Index Astartes Artikel, das aufbereitet.
Ja,
andere Sachen.
Viel wie, mit so First Person.
Genau.
Erlebnisberichte,
so. Viel Zitate.
Ja.
Dann Berichte der Inquisition, auch mal gelöschte Textzeilen und sowas.
Ja.
Also mega stimmungsvoll, richtig gut gemacht. Und das macht halt mega Spaß. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute beteiligen sich da eigentlich.
Oh, ich habe da habe ich komplett den Überblick verloren. Am Anfang waren es die 11 Partisan Chapters, die 5 Pentarchy of Blood Leute und der Ed.
17 Leute.
Also dann kam aber noch, dann kam das Shadow War Dings ran.
Ja, mit der Inquisition.
Wo dann die ganzen Leute noch für die Inquisition rankamen. Dann kamen die Space Wolves noch mit rein, dann kam Imperiale Armee mit rein, dann kam die Imperiale Armee Legion des Primarchen und so weiter und so fort. Mittlerweile ist es, glaube ich, da wir ja uns, glaube ich, in der letzten Phase befinden, ist es jetzt eh ein Free-for-All und jeder kann mitmachen, der will. Also
Total cool. Und wenn es nur Fotos sind, mit einem kleinen Text.
Wenn es nur Fotos sind, mit einem Text.
Beschäftigt euch ein bisschen damit, baut ein kleines Killteam, stellt das vor ein cooles Geländestück, macht eine coole Beleuchtung, macht ein Foto, schickt das rein, benutzt die Hashtags, die er vorschlägt und schon seid ihr Teil von dem Ganzen. Wie unsere Folge jetzt kommt am 30.06. raus, dann ist das noch im vollen Gange. Der beginnt, glaube ich, kurz vor Beginn der letzten Phase.
Ja.
Und ja, es geht in dem Community-Projekt quasi darum, dass sie diesen Konflikt ausschraffieren und so wie es jetzt aussieht, ist es einfach für Games Workshop die perfekte Blaupause, eine sechsteilige Romanreihe darüber rauszubringen.
Es wär auf jeden Fall mehr als genug Material da. Ne?
Ja.
80 Jahre Krieg.
Ne? Ja, da kommt auf jeden Fall
was zusammen. Und der ganze Blogspot da, das ist ja jetzt schon so voll mit Zeug.
Ne? Ja, es ist Wahnsinn. Also dann haben sie für den False Primark Modell mehrere Modelle sogar. Glaube ich.
Es gab zwei Stück.
Zwei Stück oder drei sogar. Es gibt noch einen mit so einer geilen Langhaarfrisur im Mittelscheitel.
Ach so, nee, das ist der quasi Saurons Mund.
Ah, das sieht nur so ähnlich aus.
Ja.
Alles klar. Nee, okay, da gibt es zwei Modelle. Beide mit dem Kopf von Rogel Dorn. Das ist meine Theorie natürlich ein bisschen untermauert. Mhm. Dieser False Primark taucht halt in diesem Segmentum, was habe ich gesagt?
Pacificus
auf. Und ist halt eine mega inspirierende Gestalt. Also man muss sich vorstellen, das Imperium ist im goldenen Zeitalter quasi wieder angekommen. Das Imperium hat die Horus Heresy hinter sich, das Imperium hat War of the Beast hinter sich und blüht auf.
Ja.
Der Glaube ist stärker verankert als je zuvor. Und trotzdem gibt es halt noch Leute, die nach den alten Werten leben und besonders Space Marine Legionen, beziehungsweise Space Marine Orden ja in dem Fall, die tatsächlich die imperiale Wahrheit vertreten, nach mehr streben und sich fragen, da muss ja noch irgendwas draußen sein, die Primarchen sind alle weg. Und auf einmal kommt diese Lichtgestalt in dieses Segmentum Pacificus und also überall, wo er auftaucht, folgen ihm einfach die Menschen, ne? Also so eine Art Messias.
Genau.
Ist eine sehr sagenumwobene Gestalt. Und
also am Anfang wird ja auch nur niemand den so wirklich gesehen. Das ist nur immer so, oh, ich habe gehört, da ist jemand irgendwie so, wirklich, und alle fielen auf die Knie und vor Ehrfurcht gepeitscht und so. Ne? Also ganz viel nur über Hörensagen und die Leute strömen halt in den Sektor, um sich das da anzugucken.
Ja, und da sind halt auch imperiale Regimenter folgen ihm halt, weil er ist ja offensichtlich ein loyaler Primarch.
Ja.
Was soll da schiefgehen?
Was könnte da schiefgehen?
Genau. Vertritt aber die imperiale Wahrheit.
Ja.
So. Und das ist natürlich im Auge des Adeptus Terra, wo ja auch die Ekklesiarchie eine wahnsinnige Macht hat und der imperiale Glauben ist ja quasi der Mörtel im Mauerwerk des Imperiums zu dieser Zeit. Und ja auch im 41. Jahrtausend ja noch schlimmer, was ja auch der wiedergekommene Robert Gilliman jetzt inzwischen einsehen muss.
Ja.
Und ja, der vereint halt immer mehr Leute und in diesem Segmento Pacifico sind auch diverse Space Marine Orden stationiert, haben ihre Heimatwelten, das ist deren Hoheitsgebiet.
Ein Großteil von denen ist immer noch, das ist ja auf der einen Seite, das Imperium fängt wieder an zu florieren, auf der anderen Seite ist ja Segmento Pacifico immer noch arg gebeutelt vom War of the Beast. Das rollt ja einmal da durch. Und viele von den Orden, die da noch ansässig sind, die hängen dem halt auch immer noch hinterher. Ne? Also kommt auch später noch.
Ja. Genau. Wollen wir mal die 11 Orden, die da als allererste stationiert sind, beziehungsweise sich da aufhalten und mit dem falschen Primarchen in Kontakt kommen, wollen wir die mal aufzählen und mal ein bisschen was zu denen erklären. Das sind halt alles Homebrew-Orden von den Machern dieses Projekts.
Ja.
Das ist kein Games Workshop offizielles Produkt. Die wurden von Games Workshop nie benannt und dementsprechend wurde uns als Fans und Hobbyisten die komplette Freiheit gegeben. Willst du anfangen?
Gerne. Also, wir haben wo sind wir denn? Da. Unter den 11 Orden, die sich da zusammenfinden, also die kommen nicht alle auf einmal, sondern im Rahmen dieses Krieges oder dieses Konflikts, sage ich jetzt mal, rutschen die so mit und mit nach. Ne? Manche schließen sich der ganzen Kiste da absolut freiwillig an. Ne? Die sehen in dem Primarchen das, was er vorzugeben scheint und sagen auf jeden Fall, und wir wollen hier wieder eine bessere, ein besseres Imperium haben, nicht diesen riesen Bürokratie Apparat und Rückkehr wieder zu Götterglauben und sowas, ne? Und andere aber werden quasi durch Aktionen in diesem Krieg dazu gezwungen, sich für eine Seite zu entscheiden. Und dann ist es halt manchmal die vermeintlich falsche aus Sicht der loyalen Truppen. Aber wie wir gleich vielleicht auch ein bisschen sehen werden, kann man da durchaus drüber diskutieren. Unter den Orden sind die Argent Heralds zum Beispiel. Die Argent Heralds sind Ultramarines, Gensaat, die haben die Ultramarine Gensaat, sind ein Orden der dritten Gründung und schließen sich halt relativ schnell und freiwillig der Vision des falschen Primarchen an, das Imperium wieder zu dem zu machen, was es mal war und nicht zu dem, was es geworden ist. Die haben, ja, sind eigentlich Ultramarines in ihrer Reihenform, sage ich jetzt mal, von dem, wie sie sich so geben, sind absolut kodextreu, wohnen, haben einen Heimatplaneten, auf dem eine Ordensfestung steht. Das ist im Prinzip ein gigantischer Leuchtturm, wo den halt, also die haben mitten auf diesem Planeten, so der quasi von überall zu sehen ist, so einen riesigen Leuchtturm gebaut, wo einige andere Orden denen auch gesagt haben, so ja, das ist hier Hybris und ihr seid, ne, aber die sagen, nein, das hier ist, wir wollen ein Licht für diesen Planeten und für die Menschheit sein, so wie es der Imperator gewesen ist. Und dann, was nutzt es dazu, ein Zeichen zu schaffen, wenn das keiner sieht? Ja, und die fallen halt im Prinzip direkt mit auf Seiten des falschen Primarchen.
Das sind auch die, die in diesem weiß-blauen Farbschema, ne?
Mhm.
Das ist sehr omnipräsent auf den Bildern.
Genau, ne? Ja. Genau.
Da habe ich am Anfang immer gedacht, die würden Silver Stars heißen, weil der Oberbegriff für diese 11 Orden, die ihm folgen, am Ende sind die Silver Stars.
Ja, genau.
Ich habe bei den Archen Angels immer gedacht, weil der Primarch hat auch so eine Rüstung an, ne?
Ja. Ja. Aber der hat einfach seine eigene Rüstung.
Weil das die ersten waren, die er getroffen hat, hat er die Rüstung so gefärbt wahrscheinlich.
Das kann gut sein. Ja. Das habe ich nirgendwo was Näheres zugefunden tatsächlich. Ja, ja, die haben weiße Rüstung mit Goldtrim und blauen Schulterpanzer, ja, in Anlehnung an die Ultramarines. Des Weiteren haben wir den Orden der Firebreak. Das ist ein Dark Angels Nachfolger, wieder dritte Gründung. Also wir sehen hier wieder sehr frühe Gründungen. Sitzen auf dem Heimatplaneten Frith. Frith ist ein durch einen Krieg, das war mal in so einer Art Sandplanet, ist aber dann durch ein gigantisches Orbitalbombardement zu einer einzigen Glaswüste geworden.
Klassiker.
Läuft halt so, ne? Und die komplette Bevölkerung lebt im Prinzip aus in unterirdischen Höhlen, weil die Oberfläche quasi nicht wirklich bewohnbar ist. Auch ein interessanter Orden. Die sehen sich halt auch als absolut heldenhafte Ritter, Kodextreu und so weiter und so fort. Wichtig ist es, dass als Teil der Initiation eines jeden Aspiranten für den Orden, also am Ende dieser der Aufnahme in den Orden, muss jeder eine Blume pflanzen in der Chapter Monastery.
Ja, das ist einfach.
Und lustigerweise ist der Garten in der Ordensfestung auch die einzige planetare Vegetation, die es überhaupt noch gibt. Ja, der Rest ist ja zu Asche zerbröselt bei diesem riesigen Bombardement. Die sehen sich auch eigentlich zu den Guten, und wenn man sich so das Lore von denen so durchliest, gehören die halt auch dazu, ne? Absolut heldenhafte Krieger. Teilweise, wenn man sich das Lore durchliest, wie sie sich so verhalten, auch Menschen gegenüber, würde man eher denken, dass es vielleicht Salamanders sind. Aber ne, es sind tatsächlich Dark Angel Successors. Was aber auch wieder, da kommen wir auch später noch zu anderen Orden, Da denkt man sich so, ja, Moment mal, so wie die hier beschrieben werden, das klingt aber nach ganz anderen Sachen. Ne? Und auch da wieder, wer weiß, ne, das ist halt eine der Haupt, Punkte oder Gewichtungen von diesem Projekt. Es ist halt einfach nichts für bare Münze zu nehmen. Ne? Alles ist halt irgendwie, everything you have been told is a lie, ist ein Satz, der immer und immer wieder vorkommt. Ja, die Firebreaks sind auch halt hart gebeutelt durch den War of the Beast am Ende dieses Konflikts sind eh die, ich glaube, noch knapp Kompaniestärke auf dem Planeten, werden dann halt von den Charnel Guard angegriffen und als die sich halt für den falschen Primarchen entschieden haben und nach einem relativ langen Abnutzungskrieg geben die Charnel Guard auf und die Carcharodons übernehmen dann den Angriff auf die Chapter Monastery und ebnen im Prinzip den restlichen Planeten mit Stumpf und Stiel ein und zertrampeln alle Blumen im Garten.
Oh, ist ja furchtbar. Ja, ein weiterer Orden der Silver Stars ist die Iron Guard und auch wieder Orden der dritten Gründung. Ist ein Imperial Fist Nachfolgeorden und die kommen von der Ozeanwelt der Remini. Die wurde leider zerstört, als die Sonne des Planeten in die Luft gegangen ist. Und das Chapter konnte sich gerade eben so retten und die ganzen Schlachtbarken sind von der Planetenoberfläche beziehungsweise die im Orbit stationiert waren, haben alles, was sie noch evakuieren konnten, evakuiert. Und das Letzte, was sie in ihren Aufzeichnungen auf dem Vox hatten, sind halt die Todesschreie von der Planetenbevölkerung. Das ist der große Void Scream von 894, wird das auch genannt.
Wer kennt die nicht?
Genau, und die haben jetzt flottenbasiert und haben halt die Fortitude, das ist deren Ordensfestung. Orbitalbasis, halt eine flottenbasiert. Und das ist halt wie ein Labyrinth aus Basalt, was ich total geil finde. Dass das irgendwie so ein mystischer Ort ist irgendwie. Ja, die Rüstungen sind Gunmetal und schwarz und sind halt extreme Raumschlachtexperten. Die sind halt ziemlich deprimiert und frustriert von dieser ganzen Aktion, dass die Heimatwelt in die Luft gegangen sind. Das beutelt die bis heute. Mhm. Und die sind aber, weil sie sich immer noch so verbunden zu ihrer Heimatwelt, was halt so eine Ozeanwelt war, sind das so Raumschlachtexperten, die halt wie Schlachten unter Wasser Schlachten mit niedriger Gravitation im Weltall bevorzugen. Auch ziemlich cool. Geile Idee. Und ja, das ist die Iron Guard.
Ich finde eh Void War finde ich so gut.
Ja.
Das Konzept.
Finde ich auch total cool. Dass das hier halt auch mehr thematisiert wird. Ne? Finde ich richtig gut. Aber auch eigentlich richtig gute Typen so, aber die sind halt auch super gebeutelt.
Ja.
Die haben als Symbol so einen stilisierten Turm aus dem Schachspiel. Das ist natürlich auch sehr zu Imperial Fists passt.
Mhm.
Genau. Dann gibt's noch die Inheritors. Auch wieder dritte Gründung. Sind halt so Idealisten, die immer noch an die Vision des Imperators glauben. Und sind halt auch so heftige Menschenfreunde, was du schon meintest, könnten auch Salamanders sein.
Mhm.
Und das wird denen dann am Ende zum Verhängnis. Und das sind Raven Guard Successes. Ne? Ja, geschrieben. Ja, die Heimatwelt ist die Hyperborea. Ja, das ist auch richtig geil. Über diese Heimatwelt von denen hat der Freihändler Ignazio Revil gesagt, es ist eine gefrorene Höllenlandschaft, ungenügig und unwirtlich wie meine erste Ex-Frau.
Hervorragend.
Also man hat auch in diesen ganzen Blog-Einträgen und Berichten auch immer echt viel Witz und so.
Ja.
Aber halt auf einem Warhammer-Niveau, was echt Spaß macht. Ja, sind halt eigentlich auch die Guten, ne? Also.
Ja, wieder so ein Orden.
Ja. Und der auch oft in seiner Geschichte, dem halt dieses, das sozusagen, die sehen halt den Menschen als die, so quasi die Krone der Schöpfung und die Kinder des Imperators und sie sehen halt sich selbst in der Position, sich dafür aufzuopfern, was denen schon oft zum Verhängnis geworden ist. Ja. Ja.
Haben wir immer wieder mal. So, kommen wir zu den ersten. Ich sag jetzt mal richtigen Bad Guys, die Jade Talons. sind ein Orden in Beige und Pflaumenfarben, würde ich mal sagen.
Richtig hübsch.
Mit, also die tragen in erster Linie beige Rüstungen, die Schulterpanzer oder ein Schulterpanzer und der Caput Mori auf der Brust.
Caput Mori müssen wir auch noch besprechen.
Ist Pflaumenfarben und die haben dann Dekorationen und den das Ordenssymbol ist ein türkiser Schädel auf dem pflaumenfarbenen Schulterpanzer. Ja, ein bisschen wilde Kombi. Das ist ein Orden, die sind unheimlich gut ausgerüstet. Man weiß nicht genau, woher die ihren super Hightech-Kram haben. Vielleicht irgendwie Connections zu einer Forge World oder irgendwie sowas. Aber sehen immer ein bisschen rund abgerissen aus, weil die halt ihre Rüstung nicht neu lackieren zum Beispiel. Ne? Also überall Kampfabplatzer, aber ansonsten schon hart. Das ist auch wieder ein Orden der dritten Gründung mit White Scars, der Gensaat, haben als einer der wenigen Orden in diesem ganzen Konflikt Nachfolgeorden gegründet, wahrscheinlich 3 Stück. Aber da weiß man nicht genau, sind das wirklich Nachfolgeorden oder sind das einfach nur die ausgelöschten J-Talents unter anderem Namen oder sind es einfach nochmal wieder J-Talents. Müssen auf jeden Fall, egal welcher Nachfolgeorden auftaucht, nach kurzer Zeit werden die direkt wieder verboten, weil die halt überall nur durch ihre äußerste Aggressivität auffallen und halt, wie es so ein White Scar gerne mal macht, so ein bisschen aus der Spur laufen. Super aggressiv. Da die halt immer unterwegs sind und halt so die perfekten Jäger sind sozusagen, haben die passend dazu keine Ordensfestung, sondern sind in erster Linie nomadisch unterwegs mit ihrer Flotte aus kleinen, nicht besonders durchhaltefähigen Schiffen, die aber sehr schnell und gut bewaffnet sind. Haben selber als Alleinstellungsmerkmal in diesem Orden ein Korps aus hochgeschätzten Librarian-Apothekari, also 2 Fliegen mit einer Klappe, die halt so ein eigenständiges Organ quasi noch in diesem Orden halt da ordentlich was zu sagen haben. Dann haben wir die Marine Saturnine. Wolltest du auch noch was zu sagen?
Ja, ich wollte eigentlich was zu diesem einen Symbol sagen.
Ach ja.
Silver Stars. Wie heißt das nochmal?
Caput Mori.
Das Caput Mori, das ist gerade ein Aquila, wo sie den Doppelkopfadler abgesägt haben und einen Schädel stattdessen gepflanzt haben. Das haben die auch schon ganz am Anfang gemacht, was bei vielen imperialen Gouverneuren und so auf Abneigung gestoßen ist.
Interessanterweise gibt es dazu im Rogue Trader Regelbuch, da gibt es so einen Doppelseiten-Spread, wo ein alter, dieser erste Edition Dreadnought abgebildet ist, der so aussieht wie so ein abgefahrener Käfer auf 2 Beinen. Und der hat alle möglichen Trophäen auf dem Rücken gepflanzt. Und da ist auch eine Trophäenstange mit einem Caput Mori dabei.
Ah.
Da dachte ich auch so, wo ich das gesehen hatte, cool, ey.
Auf jeden Fall.
Ja, das ist so das Feldzeichen des falschen Primarchen.
Ja.
Ja, die Marine Saturnine schlossen sich schon früh den Partisanen an, gehören zur Quattro Argenta. Das sind die 4 ersten, Orden, die sich dem Primarchen angeschlossen haben. Haben wir schon was zum Namen gesagt? Nee, ne? Soll ich mal?
Zum Namen vom Primarchen, ja. Volnus
Virae? Also auf Latein würde er ja Volnoscere ausgesprochen werden, ne? Was ja ich will wissen heißt. Speaking names. Und ich habe mir ganz viel, weil ich so ein schlechter Leser bin, ganz viel von dem, also ein langsamer Leser, ich kann schon lesen.
Kann nicht lesen. Im Gegensatz zu den restlichen 3 Mitgliedern des Podcasts.
Genau, das hast du gesagt. Um Zeit zu sparen, habe ich mir das über die Blog-Einträge über meinen Computer angehört, habe ich mir vorlesen lassen. Und da wird der Name, das ist halt eine sehr gute, also dieses Vorleseprogramm hat eine englische Aussprache, eine sehr gute. Und da wird der Name Volnesir ausgesprochen.
Das ist auch irgendwie cool, ne? Klingt geiler auf jeden Fall. Die Aussprache, aber mit der lateinischen Bedeutung, ja. Wahnsinn. Oh, das ist natürlich richtig. Das wusste ich jetzt gar nicht. Das ist
ja,
Gänsehaut.
Und der, als Silver Stars Special Character, dieser Vox Volnoskere oder Volnes hier, ist halt sein Herold, ja, okay. Ne, der dann in seinem Namen dann gerne spricht. Auch ein schönes Modell.
Ja, auf jeden Fall.
So, also, Second Founding. Ultramarines gehen Saat, haben aber im Prinzip von denen gar nichts mehr über. Das ist ein sehr, sehr, sehr spezieller, sehr abergläubischer Orden. Ist flottenbasiert, aber hauptsächlich kreist diese Flotte um die Welten des Tanbach-Clusters. Die haben im Prinzip noch null Codex-Compliance. Sind auch sehr, sehr stark gerüstet, haben Waffen, die nur die haben, wie so einen speziellen Sturmbolter, der irgendwie verkleinert ist, wodurch die halt eine riesen Anzahl an Sturmboltern dabei haben. Und auch eine ziemlich hohe Anzahl an Saturnine-Terminators.
Saturnine sind wirklich nice.
Ich liebe die Dinger. Falls ihr die nicht kennt, einfach mal googeln. Das ist eine, da ist in der ersten Edition Warhammer kamen da ein paar Modelle zu raus. Und jetzt haben zum Glück Leute wie Tortuga Bay und noch ein paar andere Hersteller auch eigene
Tortuga Bay hat eine ziemlich große Variation. Die haben sogar einen Tech Marine in so einer Rüstung. Ziemlich cool. Ja, und die sehen halt so ein bisschen aus wie vom fünften Element, diese dicken Außerirdischen.
Ja, riesengroß, haben noch irgendwie eine schwere Waffe auf den Schultern sitzen und gibt's auch ein bisschen sehr geiles Artwork zu. Leider ist seit diesen sehr lustig aussehenden, knubbeligen Zinn-Miniaturen aus der ersten Edition von Games Workshop seitdem nichts mehr gekommen. Ja. Hier und da werden die auch mal in den Forgeworld-Büchern erwähnt, aber
das war's. Das ist tatsächlich noch Kanon.
Ja. Sind auch nur in winzig kleiner Stückzahl rausgegeben worden. Ich meine, Iron Hands hatten welche. Hatte sich mal jemand gesehen im Bolter and Chainsword die Mühe gemacht, alles rauszusuchen, aufzulisten, welcher Orden wie viele Saturnine Terminators bekommen hat oder welche Legion. Finde ich leider nicht mehr.
Schade. Aber ja, so eine Art Proto-Terminatoren, ne?
Ja, so ein, ja, das ist, glaube ich, in winziger Stückzahl so eine Nebenlinie, die aber dann irgendwie auch zu aufwendig waren und dann halt nicht weiterverfolgt wurden. Ne? Aber sehr cool. Habe ich einen Red Talons Captain drin gebaut.
Mhm. Auch von Tortuga das Modell?
Ja, ich habe ein bisschen gestrickt, weil er mir ein bisschen zu klein war. Mhm. Tortuga hatten ja die ersten Terminators, die sie gemacht hatten, die waren ein bisschen kleiner. Die hatten ja die, bevor sie die Kataphrakti gemacht haben, hatten die den, wie heißt die nochmal, diese etwas schnelleren? 30k Terminators.
Haben wir schon lang. Tag war lang.
Ja, auf jeden Fall, ne, von den 30k Terminators nicht die Kataphrakti, sondern die anderen. Die hatten die rausgebracht und dann direkt danach die Saturnines, aber die waren halt im Maßstab noch ein bisschen kleiner und haben die im Laufe der Zeit aber, weil die Community auch gesagt hat, so ey, total geil, aber mach die ein Tickchen größer, dann haben die auch größer gemacht. Die Kataphrakti habe ich einen Fünfer-Trupp von zu Hause, sind der Wahnsinn. So geil. Und die haben ja auch, wundert mich, dass sie da noch nicht irgendwie Probleme mit Games Workshop gemacht bekommen haben. Die haben ja auch Justerin Terminators für Sons of Horus gemacht, die so viel cooler aussehen als die Originalen.
Ja, leider. Ich mag halt auch von der Tortuga total dieses schlichte Design von den Rüstungen und so, weil das so diesen diesen krassen, einfach brutalen Charakter von den Space Marines nicht so gut einfängt, weil die auch wirklich so bulky sind. Ne? Also wenn du von denen irgendwie einen Hackentritt kriegst, dann war es das auch. Ne?
Ja.
Ich, ja.
Und die haben so geile Sachen gemacht. Entschuldigung, wenn ich jetzt abschweife, ne? Aber ich hatte, und ich meine, die Jungs, die sind gerade in der Ukraine und kämpfen und haben halt nebenbei noch ihren Laden am Laufen. Und ich habe die Tage noch eine Bestellung bekommen. Und es wird ja immer wieder erwähnt, wie in irgendwelchen Romanen und so weiter und so fort, gerade im Ende der Heresy-Zeit, dass Space Marine Rüstung ja auch zusammengeflitzt sind aus unterschiedlichen Teilen. Und die haben jetzt, im Gegensatz zu leider GW, Ne? Falls hier jemand zuhört, denkt mal dran, Tortuga Bay hat Rüstungen, also Körper rausgebracht mit Mark 4 Unterkörpern und Mark 3 Oberkörper zum Beispiel.
Ja. Ne? Ja, ist ja auch so dritte Edition Grundbox, die Black Templars waren ja auch wild zusammengewürfelt.
Ja, das war schön.
Das ist ziemlich cool, ja. Mache ich mit meinen Lamentas auch so, weil ich die ja als sozusagen fünfte Kompanie, die danach in Warp gegangen ist, um Hurons zu verfolgen. Und die ja auch so aus dem letzten Loch pfeift und die Ressourcen einteilen muss, deswegen auch MK3-Rüstung und
ja,
immer ich auch. Ich viel hab, Variation in den Rüstungsteilen.
Finde ich auch gut.
Ja. Also, ist auch für einen selber geiler, das so zu bauen und zu malen.
Du hast ja super viel so detailliertes Rüstungslore in dem Deathwatch Rollenspielbuch
ja, zum Beispiel. Ja, da hast du sowieso echt viel Lore drin. Also das Deathwatch Rollenspiel, da ist echt viel Kram drin, auch zu den Munitionstypen und sowas.
Und da ist ja auch, wenn du dir deinen Charakter erstellst, da würfelst du dir auch die Rüstung zusammen und wenn du Glück hast oder Pech hast, kriegst du dann halt noch auch Teile von anderen Rüstungen dabei und so. Das ist ganz cool.
Ja.
Da steht das halt auch drin, dass jeder Space Marine im Prinzip so ein Amalgam aus verschiedenen Rüstungen hat. Habe ich auch für meine Iron Hands jetzt gemacht.
Ja, cool.
Teilweise noch extra aufgepolstert mit, gerade für die Breacher, die ja irgendwie diese fetten Rüstungen mit den Schilden tragen, diese Void-Hardened-Armor.
Ja.
Da hatte ich für einen nur noch einen Mark IVer über und dann habe ich noch so Panzerplatten aufmodelliert, damit der halt ein bisschen dicker aussieht im Verbund mit diesen ganzen Mark IIIern.
Ja, voll gut.
Jo, ja, also die, um zu den Marine Satellite zurückzukommen. Die verändern auch ihre Rüstungen, da wo sie nur können, packen sich überall mittelalterliche Rüstungsplatten, Kettenrüstungen, Schuppen, Lamellen irgendwie noch mit drauf und dran, um ihre Rüstung härter zu machen. Also wenn man sich die durchliest, da denkt man eher so, könnten jetzt auch Iron Hands sein. Ne? Da geht es wirklich nur hart und widerstandsfähig zu sein. Schätzen Resilienz mehr als alles andere. Und sind sehr, sehr abergläubisch. Die haben, die glauben an so Orakel und Voraussagungen und glauben halt, dass ihre Zeit als Orden, in Klammer auf, im Dienste des Imperators, Klammer zu, gezählt ist, was sich halt auch in ihrem Ordenssymbol, was eine Sanduhr ist, widerspiegelt. Ja, die sehen in Volnoskere oder Volnesir eine Art verheißene Figur, die halt ihre Endzeit irgendwie herbeibringt.
Die Wolfzeit.
Sozusagen, genau. Die, wo sie sich dann endgültig den Wolf laufen. Und, ach Gott, war der schlecht. Ist egal.
Schon.
Meine Güte, jetzt schäme ich
mich. Ich weiß gar nicht mehr, haben wir vor der Aufnahme über den dritten Götterdämmerung gesprochen?
Nein, ich glaube nicht. Das wäre noch.
Der ist mit den Space Wolves drin.
Ich glaube, das war mit drin.
Ja, der heißt ja auch Wolfszeit. Das ist ein toller Roman. Also 150 Seiten weniger hätten ihm gut getan. Ich höre ihn gerade, aber an sich rundes Ding. Nur so viel dauert.
Ich habe noch zu viel, bevor ich mich mit Space Wolves beschäftige.
Mit Primaris Space Wolves.
Das
wird immer schlimmer.
Zwei böse Wörter. Drei. Ja. Also sehen halt in dem falschen Primarchen eine Figur, die ihre Endzeit halt herbeiführen wird und sind deswegen halt auch absolut fatalistisch und depressiv. Also die stürzen sich dann halt in jedes Gefecht, egal wie hart und sowas. Jeder Captain bekommt einen Namen wie Schild oder Bollwerk oder sowas, was mal wieder diese Resilienz darstellen soll. Und der führt den Orden zusammen mit einem weiblichen Orakel. Hat man auch schon mal irgendwo gehört, finde ich. Ne? In der Heresy.
Ja, Wordbearers.
Also, interessant, interessant. Plus, also, ne, das sind die beiden Pfeiler. Ne? Also einmal dieser Captain, dann das Orakel. Und der dritte Pfeiler dieses Ordens ist der Lamassu. Man weiß nicht so wirklich, wer...
Lamassu.
Lamassu, genau. Die essen nämlich richtig gern beim Türken.
Ja.
Ich auch. Und ja, wer oder was das genau ist, das weiß man am Anfang nicht. Das wird halt immer so, ja, es ist eine Sagengestalt oder vielleicht ein ein Thema in diesem Orden oder so. Kann man dann aber wiederum nachlesen in dem Lore-Snippet, in dem der erste Carcharodons Ordensmeister stirbt. Mhm. Mhm. Soll ich erzählen ein bisschen, oder? Wenn wir einmal dabei sind. Also die Carcharodons, da kommen wir später noch zu, führen ja den Krieg, wie sie es halt immer gemacht haben, durch die Fasern. Also am Anfang fallen die halt in diesen Cluster hier ein, überfallen Welt nach Welt nach Welt, hinterlassen einfach nur noch Aschewüsten und schlachten die halt die Bevölkerung, um Partisanen-Chapters halt hervorzulocken, was aber wiederum dazu führt, dass sich Partisanen-Chapters zum Teil gerade erst nur deswegen halt überhaupt dieser Geschichte anschließen. Und dann kommt es dann halt nach einigem Hin und Her dann halt auch zu einem Schlacht mit dem Marine Saturnine. Der Void War sieht sehr gut aus. Die Carcharodons teleportieren sich auf das Flaggschiff der Marine Saturnine. Nach anfänglichen Erfolgen beim Boarding schnappt auf einmal eine Falle zu. Andere Silver Stars teleportieren sich auch noch drauf und halt ein Riesenmarine. Und es wird nicht weiter beschrieben, was es mit dem auf sich hat. Meine Theorie ist, dass es ein Thunder Warrior ist. Aber man weiß es wieder
nicht. Weil du es gerne so hättest.
Ja, aber also der ist schon sehr groß. Und also es wurde zumindest von, ja, ich habe jetzt vergessen, wer die Marine Saturnines betreut. Aber es wurde bei Nachfrage auf jeden Fall nicht verneint, dass es einer ist. Also wir haben das zusammen geschrieben, von daher. Der derzeitige Chapter Master der Carcharodons will halt immer nur weiter nach vorne, weiter nach vorne, weiter nach vorne, um halt möglichst schnell eine Entscheidung herbeizuführen, wird dann aber von seinen Truppen abgeschnitten und von dem riesigen Streitkolben, den der Lamassu halt einfach zu Klump geschlagen in seiner Terminator-Rüstung. Wodurch dann Moro Uihi, der Captain des dritten Kompanie, halt ein Rückzugsgefecht anordnet und die Carcharodons sich so gerade noch von diesem Schiff wieder zurückziehen können. Ja, Marine Saturnine, harte Typen.
Ja, krass. Aber wie gesagt, das ist alles Community Lore.
Ja.
Das ist nicht offiziell. Kommen wir zu den Redfish.
Ich finde die super.
Wieder ein Orden der dritten Gründung, Ultramarine Nachfolgeorden. Die finde ich vom Farbschema total interessant, weil das komplett weg von Games Workshop geht.
Irgendwie, ja, ich finde die wunderschön.
Games Workshop einfach die Modelle designt. Und zwar haben die weiße Beine und einen karmesinroten Oberkörper. Mhm. Und was ich richtig cool finde, ist, die haben am rechten Arm einen gelben Streifen, der von der Schulter bis zur Faust verläuft. Und haben auf ihrer linken Schulterpanzer so einen weißen Fisch, den sogenannten Axe-Jaw, also den Axtfisch, also ein Fisch mit einer Axt im Gesicht quasi, so eine Art Schnabel, wie soll man es beschreiben, und so. Das ist einer der einheimischen Fische von deren Heimatwelt. Und die erste Kompanie unterscheidet sich ein bisschen, die hat schwarze Rüstung mit einem roten Fisch, dafür heißt wahrscheinlich auch Red Fish. Und die sind halt hingebungsvolle Diener von Gillimans Vision. Und sind halt richtig krasse Verfechter seiner Lehren. Und aber auch wieder nach imperialer Wahrheit. Also die sind sehr strikt gegen Religion.
Ja.
Und wissen das halt. Und dieses ganze Wissen wurde noch überliefert. Und die beugen sich halt dann nicht der Ekklesiarchie und sehen diesen ganzen Konflikt sozusagen als Chance, dem zu entfliehen und nach dem größeren Ganzen zu streben.
Ja.
Genau. Dann hätten wir noch die Star Wardens. Da finde ich interessant, dass die auch so eine Turmschachfigur als Symbol haben. Mhm. Ein bisschen anders stilisiert als die von der Iron Guard, aber trotzdem haben sie sowas. Wieder dritte Gründung, wieder Ultramarines Nachfolgeorden. Die wurden vom Imperium quasi immer so als Plünderer und Killer eingesetzt. Aber sie hatten selber immer diesen Drang, mehr zu sein und es wurde zwar gesagt, dass sie keine dass sie eine sehr stabile Gensaat haben. Mhm. Aber so ein bisschen Lamenta-Style ist deren Instabilität weniger in Aggression zu finden oder in Mutation oder sowas, sondern ist das eher so eine Melancholie und die sind immer auf der Suche nach einem Sinn, nach einem größeren Sinn. Sie wollen nicht nur die Killer sein, nicht nur die Plünderer und Brandschatzer, sondern wissen, dass
auch nur singen.
Ja, da ist irgendwie mehr im Leben und sie suchen nach einer Art Bestimmung,
ja,
und haben auch so eine Art Vaterkomplex und sehen in diesem Volnus hier, in dem falschen Primarchen, quasi eine Art Vaterfigur und verehren ihn halt aufopferungsvoll. Ja. Und haben quasi, ist das für die wie so ein magisches Ohm. Also sein Erscheinen zeigt ihnen eigentlich nur, okay, da ist unsere Bestimmung, da ist unser Sinn, das Imperium stempelt uns irgendwie so ab. Aber wir sind nicht nur die stumpfen Mörder, so, wir sind halt, wir brauchen halt was.
Mhm. Und
das würde auch meine Theorie mit dem loyalen Primarchen, der zurückkommt, so ein bisschen untermauern, dass die halt sehen, okay, es gibt sie also doch noch.
Ja.
Und wir folgen dem jetzt. Ja, zum Design habe ich noch nicht viel gesagt. Was ich ziemlich geil finde, ist, also flottenbasierte Orden, gut, das ist hier die Hälfte von allen irgendwie, haben schwarze Rüstung, so metallic schwarz, und hatten die ganze Zeit so rote Unterarme, also wirklich rot gefärbte Unterarme und Handschuhe. Die haben sie dann aber, als sie zu Volnus hier übergelaufen sind, haben sie das zu einem kompletten Messingarm umgefärbt. Und das sieht ziemlich cool aus.
Also ich finde generell von den, also auch wenn die, ich finde ja alle super, da sind, also der hat sich schon... die Jade Talents, die finde ich ein bisschen wild, aber die sind immer noch gute, ja, also handwerklich sehr gut gemacht und alles, ne? Ja. Aber es haben sich mehrere Leute den, oh Gott, wie hieß denn jetzt? Den Star Wardens angenommen. Und wenn man sich da den Blogspot-Eintrag anguckt, da finde ich, hast du mit die besten Figuren und Umbauten drin.
Mhm.
Also alle, ich finde hier...
Ja, total. Ich finde vor allen Dingen, dass sie im Farbschema da diese Entwicklung drin haben.
Ja. Ne?
Dass die sich dann doch noch, also dass sie sich angepasst haben und sozusagen symbolisieren wollten, dass sie sich verändert haben.
Ja.
Von diesen roten Unterarmen, von diesen, wir haben Blut an den Händen sozusagen, wir sind Sünder, wir sind schuldig.
Ja.
So haben sie sich ja selber gesehen. Zu diesem, okay, wir sind jetzt neu geschmiedet quasi, unter der Flagge des zurückgekehrten Primarchen oder des neuen Primarchen. Und ja,
dann sind es auch wieder Ultramarines?
Ja.
So viele Ultramarines?
Naja, aber gut, die Ultramarines hatten die meisten Nachfolger.
Ja, gut, das stimmt auch. Ja. Aber auch wieder ein Orden, wo ich sagen würde, fühlt sich einen so gar nicht nach Ultramarines an irgendwie. Ne? Genau wie bei den Redfish.
Ja, also die Star Wars fühlen sich mehr nach Raven Guard oder Night Lords an.
Ja.
So.
Redfish, so vom, wenn man sich die Ästhetik von denen anguckt und so, hätte ich jetzt auch eher an irgendwas Richtung...
Ja, vom Symbol her ganz klar Carcharodon Nachfolgeorden.
Ja, oder vielleicht auch irgendwie sowas Richtung wie heißen sie? White Scars oder sowas gedacht.
Ja.
Auch, die haben ja auch diesen so ein bisschen Spiritualismus drin. Das ist auch ein wahnsinnig gutes Modell von Eat, Drink, Death heißt der Typ bei Instagram. Diesen knienden Redfish, der in den Gedärmen von einem Fisch Orakel.
Wenn wir alles benutzen dürfen, können wir noch den benutzen für die Slideshow?
Ich kann gerne mal nachschauen.
Ja, aber Spaß mit den rein.
Und finde ich irre gut.
Ja.
Also der wird sich eh freuen, wenn man dann noch, wird dann auch wieder drunter noch irgendwie getaggt und dann alles cool.
Ja. Jo. Ja, kommen wir zu den Storm Tyrants.
Die Storm Tyrants. Die waren schon vor dem Erscheinen des Primarchen mit der Gesamtsituation sehr unzufrieden und sehnten sich halt auch nach der Glorie des großen Kreuzzugs zurück. Das ist ein Orden der unbekannten Gründung, also einer unbekannten Gründung, aber irgendwie möglich ist da, glaube ich, bis zur siebten Gründung.
Das ist die, wo das Bild ausgelöscht wurde, kann das sein? Es gibt irgendeine, die haben kein Bild bekommen.
Oh, warte mal, ich meine...
Oder haben die im...
Tyrants. Ich meine, die sind auch Stahlfarben.
Ah ja, okay.
Ja, genau.
Ja gut, jetzt nur in der ersten Auflistung hatten eine. Ja. Bei der Einleitung fehlte, glaube ich, bei einem ein Bild.
Das kann sein. Hier, Stahlfarben mit so
grünen... Oh, der hat sogar so ein richtiges Index, das da, das Bild.
Mhm.
Nice.
Richtig schön. Ja, mit so türkis-bläulich-grünlichen
Schulterpanzern. Ja, sind den... den Argent Angels schon recht ähnlich, ne?
Ja.
Vom Design.
Ja. Harrods. Argent Harrods.
Argent Harrods? Angels geschrieben, meine Güte. Argent Harrods.
Ja. Die Haralds.
Die Haralds. Mal wieder.
Ironhands Gensaat. Und kein Wunder, dass die sich da sehnlichsten Primarchen zurückwünschen.
Ja, ja, klar.
Sind quasi Codex-compliant, größtenteils. Alle Abweichungen vom Codex sind auf jeden Fall codexmäßig erklärbar. Werden durch eine, jetzt kommt halt dann der harte Ironhands-Teil, die werden halt durch eine Kurie der stärksten und rücksichtslosesten Offiziere geführt. Und zwar in einem demokratisch gewählten Gremium. Mhm. Der bestellt einen Hegemon, das ist der quasi Chapter Master, aber der Chapter Master sagt nicht, also ja, was heißt demokratisch gewählt, ne? Die sind die stärksten und rücksichtslosesten, ne? Also du wirst zum stärksten und rücksichtslosesten von uns gewählt. Auf jeden Fall ist der ernannte Hegemon darf nicht einfach frei bestimmen. Der kann halt höchstens sagen, okay, ich würde gerne das und das machen. Und dann muss er damit vor die Kurie treten und die Kurie, die entscheidet dann, wird gemacht oder nicht. Der Fokus der Kriegsführung liegt auf Belagerungs- und Abnutzungskampf, was ja die warhammerste Art des Krieges ist, die es gibt, neben Drop-Pod Assault.
Ja.
Aber, und jetzt wird es dann auch wiederum ein bisschen interessant, da könnte man jetzt auch an einen anderen Orden denken, eigentlich sehen die sich als große Erbauer, Architekten und Künstler. Also im Rahmen des großen Kreuzzugs haben die wohl, die wurden halt ja genutzt, um Dinge einzureißen, aber haben wohl Lager voller Amphitheater, Triumphbögen, schöne Alleen und so weiter und so fort. Nein, wir haben zu. Die halt nie umgesetzt werden konnten, weil sie halt immer nur sehr Iron Warriors-mäßig dazu genutzt wurden, gegnerische Stellungen abzureißen und einzuebnen. Isolieren sich selber in ihrem Cluster.
Ja, du hast eben gesagt, im Zuge des großen Kreuzzugs wurden die eingesetzt.
Ja. Also sehen sich dahin zurück und sind ja noch, also zum Teil müssten ja sogar noch, also sind ja auf jeden Fall noch Space Marines lebendig aus der Zeit. Wie zum Beispiel, wenn wir später zum Dingens kommen, zur Pentakill of Blood, der Chapter Master der Red Tenants ist ja Autec Moore.
Ah, okay.
Das ist ja ein großer Iron Hand, der auch...
Ja, stimmt. Ja. Krass.
Um den sich ja auch viele sagen, ja. Winden, ne, und wickeln. Isolieren sich halt selbst in ihrem Cluster. Der Mirian League, das ist halt so ein Zusammenschluss von Planeten. Und das bringt denen halt ziemlich viel Spott von den anderen Partisan Chapters ein, weil sie sich halt auf ihre eigenen Planeten in erster Linie beschränken wollen und halt nicht sich da an dem, ich sag jetzt mal, Gegenkreuzzug von Wollnis hier beteiligen in erster Linie. Die schließen sich auch erst relativ spät der Bewegung an, und zwar als Pentakill-Flotten in die Mirian League einfallen und die mykenische Flotte im Handstreich vernichten. Daraufhin, ja, schließen sie sich halt der Sache an und bilden innerhalb dieses Planetensystems der Mirian League einen Rückzugsbasis für andere Partisans. Bis dann irgendwann wahrscheinlich das Ende kommt. So weit sind wir aber noch nicht.
Nee.
Dann hätten wir noch die Void Barons. Dem Namen zu entnehmen ist das auch, also das sind auch jetzt wieder nicht so super Good Guys. Also das ist jetzt nicht dem Namen zu entnehmen, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist wieder ein ziemlich harter Orden. Die Void Barons sind ja Void Battle Spezialisten, also Spezialisten im Raum, und schlossen sich halt als Teil auch der Quattro Argenta sehr früh den Primarchen an. Es ist wieder eine dritte Gründung, wieder Ultramarines Gensaat. Der Heimatplanet ist von tosenden Meeren bestimmt. Und die Kultur, die auf diesem Planeten vorherrscht, ist vergleichbar mit so Walfängerkultur in Neuengland oder so im 19. Jahrhundert. Also alles bärtige Männer, die Kautabak auf ihren Schiffen kauen und total wild aussehen, weil sie lange keine Frauen auf See gesehen haben.
Klasse für Space Marines.
Mhm. Total. Also vor allen Dingen, so stellt man sich halt auch einen Ultramarine-Nachfolger vor, würde ich sagen. Ja, also das ist halt die bestimmende Kultur. Die Marines sind, da wird halt erwähnt, dass diese Marines wilde Seemannsschantis singend auf ihren in ihren Landungsschiffen sitzen, während sie halt irgendwie dem Feind entgegenfliegen.
Das müssen Männer mit Bärten sein.
Wahrscheinlich haben die auch alle richtig struppige Bärte.
Ja.
Grau und strähnig.
Aber.
Ja, und halt immer alles hier Frontal Assault und gib ihm. Im Rahmen oder im Laufe des ihrer Zeit bei den Partisans verrohen die halt immer, werden immer wilder, noch wilder.
Oha.
Das Akkordeon wird immer schneller gespielt.
Ja, die kauen auch kalt, kaut auch mehr, die beißen jetzt Zigaretten ab.
Sofort. Nur die trinken. Ja. Die zünden ihre Zigaretten am Filter an.
Ja.
Und schließen sich aber ursprünglich der ganzen Kiste an, weil die auch da wieder die fühlen sich im Prinzip dazu gezwungen, weil die Ausläufer vom War of the Beast, das ist ja nicht von heute auf morgen, sind da alle Orks weg, ne? Da gibt's immer noch irgendwie Orkflotten, die da marodierend durch die Gegend ziehen. Die Void Barons stellen eine solche Ork-Flotte, bekämpfen die und reiben die auch auf. Daraufhin kommt dann Inquisition an und sagt, hey, das ist ja schön, dass ihr das gemacht habt, aber jetzt müssen wir mal hier euer Schiff inspizieren, weil das ist jetzt so. Die Void Barons sagen so, nee, das ist ja gar nicht so, wir sind Space Marines, das sehen wir gar nicht ein. Woraufhin der Inquisitor die aus irgendeinem Grund sofort Exkommunitate Traitoris erklärt. Ich weiß
ja nicht, was da für Worte gefallen sind.
Mhm.
Vielleicht hat er den Zipfelklatscher genannt.
Vielleicht haben die auch richtig schlimmes Seemannsgarn gesponnen. Ja.
Oder ganz schlimmes Shanty über den Inquisitor geschrieben.
Schnell. Gefreestyled.
Ja.
Genau. Unter ganz vielen Ars.
Ja.
Ja, und daraufhin schließen sich dann halt doch relativ schnell. Also man sieht aber, da hat anscheinend auch nicht besonders viel dazu gefehlt, dass sie da dem Imperialen, dem Loyalen da
abfangen. Ja, wenn die Inquisition erstmal auf den Sack geht, weißt du eh, du hast verkackt.
Dann ist der Ruf erst
außer du bist Space Wolf,
ne? Ja.
Dann schlachtest du die einfach ab und dann sagst du, ist alles gut.
Ja. Noch ein Problem. Also, gerne weiter. Ah, das ist mein Freund Werner. Hallo, Werner.
Kommen wir zu meinem absoluten Favorit und dem letzten der 11 Partisanen-Chapter. Und zwar den Wormwood Sons. Und ich finde, die grenzen sich extrem ab von allen anderen.
Ja.
Weil das mal kein Orden von der nautischen Welt ist mit Ozean und Seemanns-Shanties.
Leider.
Die Wormwood Sons sind quasi die Sowjets. Also, es ist sehr Command and Conquer-esque. Sind auch Jünger der imperialen Wahrheit, lehnen Glauben nicht nur ab, sondern bekämpfen ihn vehement und haben sich auch ziemlich schnell von der Ekklesiarchie losgesagt, auch als sie noch loyal waren, haben die ziemlich schnell Hausverbot auf deren Heimatwelt bekommen. Die Heimatwelt ist Chernobog. ja, auf Chernobog gab es vor Äonen einen krassen Atomkrieg, der den ganzen Planeten zu einer atomar verstrahlten Wüste verwandelt hat. Daher auch deren Legionssymbol ist ein, deren Ordenssymbol ist ein blinder Schädel, der von einem Atom umkreist wird.
Beste.
Generell diese ganze Symbolik von Atom und Nuklear und Kernkraft spielt bei denen eine sehr große Rolle. Und damit werden Rüstungen verziert und so.
Das ist auch rein optisch einer der wildesten Orden.
Ja, seegrüne Rüstung, rote Helme und Schultern, gelbe Waffengehäuse.
Mhm.
Und du kriegst auch einen gelben Kniepanzer. Also die machen viele Markings an ihrer Rüstung, was so Statussymbole und so angeht. Zum Beispiel kriegst du einen rechten gelben Kniepanzer, wenn du an einem Gefecht teilgenommen hast, in dem Nuklearwaffen benutzt wurden.
Fantastisch.
Die
haben auch diese geilen umgebauten Beaky-Helme.
Ja, ja.
Die sehen auch so
richtig geil.
Also da haben sich Leute wieder Sachen beigedacht.
Ein anderes Marking an den Rüstungen sind schwarze Handschuhe, wenn du Zugang zu den Wormwood Walls hast, also den Tresoren der Wurmwälder. Das sind nach Berichten von Inquisitionsagenten wohl riesige Bunkeranlagen, wo richtig krasse experimentelle Waffen, Archaeotech-Waffen, Xenos-Waffen mit unbändiger Zerstörungswut gelagert werden. Und viel nukleares Arsenal. Das sind halt so richtige Freaks. Zerstörungsvernichtungskriege. Ja, gut verstrahlt, die Jungs auf jeden Fall.
Was für eine Gensaat haben die?
Ultramarines,
dringend Gründung. Natürlich.
Ich dachte, ich sag's nicht mehr dazu. Ja, die finde ich vom Lore her echt mega geil und haben auch alle so russische Namen und so. Und hier Tschernobok ist ja auch ganz klar, wo das...
Chapter Master Ivanov Kunst.
Ja.
Kunst, Entschuldigung. Kunst wäre auch gut.
Auf jeden Fall. Nee, aber die finde ich halt ziemlich cool. So, das Ganze mit Atomwaffen und so. Und das
ist the Bitter King Salter of the Earth. Also, wie gut. Wie gut.
Ups. Ja. Das ist halt wirklich, die hinterlassen wirklich nur gesalzene Erde. So viel zu den Wormwood Suns. Da haben wir euch die 11 Chapter jetzt mal so ganz grob vorgestellt. Da gibt es ganz, ganz, ganz viel Community-Lore zu, die ihr euch alle auf dem Blogspot durchlesen könnt. Das sind wirklich, du brauchst zum Teil für so einen Astartes-Artikel schon dann 30 Minuten oder so.
Ja, locker. Das ist wirklich, wirklich viel.
Wir haben schon erwähnt, was du für das Community-Projekt gemacht hast. Im Prinzip Artworks gezeichnet, Karten, Miniaturen bemalt, Fotos gemacht.
Genau. Ja. Hier und da ein bisschen Lore geschrieben.
Betreust die Space Sharks. Kommen wir mal ein bisschen zum Aufbau der Kampagne. Die ist halt gerade, geht's gerade in die heiße Phase, wenn die Folge rauskommt. Mhm. Und der erste Teil, der ging von Januar bis März.
Mhm.
Und das war Hope is the first step on the road to betrayal.
Mhm.
Und da geht's halt darum, der, wie wir die Story ja schon abgerissen haben, so ein bisschen taucht da der falsche Primarch auf und eint sozusagen die Kräfte hinter sich.
Genau.
Und so kommt es zu Kämpfen zwischen Partisanen und Imperialer Garde beziehungsweise Xenos-Bedrohungen, die da noch im Segmento Pacificus so rumschwirren.
Genau.
Ja, da geht es dann halt um die Partisan-Chapter, die werden da vorgestellt. Das war sozusagen die Aufgabe für die teilnehmende Community.
Genau. Erster Meilenstein war es dann, jeder sollte einen Space Marine in einer relaxten Pose darstellen. Am Anfang hat jemand anders die Charnel Guard betreut. Der ist dann aber auch nach relativ kurzer Zeit wieder ausgeschieden, weil er irgendwie keine Zeit hatte. Dann hatten wir niemanden dafür. Dann hatte ich noch für den Charnel Guard den in At-Ease-Pose quasi noch gemacht. Und dann sind ja zum Glück die beiden Jungs, die das jetzt machen, mit eingestiegen. Die ja auch wirklich, wirklich, wirklich gut sind, ne? Und zwar, wer war denn das noch?
Alles zu dieser zu dem ersten Step findet ihr auf jeden Fall unter dem Hashtag HopeBetrayal.
Ja.
Genau.
Ah ja, hier Warlords Collective, das sind zwei Leute.
Ah, okay. Ja, dann ging es weiter vom März bis Mai mit dem zweiten Teil, Blessed is a Mind Too Small for Doubt. Und da geht es darum, dass die Hohen Lords zu Terra das Pentarchy des Blutes ausrufen und halt diese fünf Astartes-Orden damit beauftragen, die Partisanen umzulegen und deren Heimatwelten zu schleifen.
Und wie man dann merkt, hier die bei den 11 Partisanenorden, wo ja wirklich Großteil davon edlen Gemütes und guter Vorsätze sind, sind die fünf Pentarchy of Blood Orden halt wirklich nicht so die Menschenfreunde.
Nee, das sind halt die Schlechter. Das ist auch sehr auffällig, dass genau die fünf ausgewählt wurden. Halt, diese wurden halt quasi angefunkt und gesagt, ihr sollt mal nach Terra kommen und euch hier versammeln. Wir haben eine Aufgabe für euch. Und im Narrativ geht es halt darum, dass die halt nach Terra kommen und es inner Astartes-Kämpfe gibt, quasi teilweise.
Ja.
Zum Beispiel bei den Death Eagles.
Ja.
Die kommen halt zweimal.
Genau. Auf einmal stehen da zwei Orden, die von sich behaupten, Death Eagles. Einmal schwarz-weiß und einmal purpur-weiß.
Ja, und die sind sich erstmal gar nicht grün.
Mhm.
Ja, da wurde halt im Lore auf die fünf Orden des Pentarchies geguckt und die beleuchtet. Das könnt ihr euch alles angucken.
Auch sehr spannend, weil auch da ist jeder von den einzelnen Orden, die hat Games Workshop ja mehr oder weniger ein bisschen ausgeflasht. Ich glaube, am bekanntesten sind wahrscheinlich die Carcharodons, weil die auch als einzige eigene Romane bekommen haben.
Ja, oder Flesh Terrors.
Flesh Terrors kommen ja immer wieder mal vor. Es gibt ja auch dieses alte Artwork mit den Flesh Terrors, die vor so einer He-Man-Burg stehen auf den Orks drauf. Auch super. Die Flesh Eaters, Entschuldigung.
Flesh Eaters, ja. Ash Terror sind die mit hier das Gabriel Seth.
Genau, auch geil.
Ja,
auch geil. Und im Endeffekt ja eh alle relativ ähnlich.
Ähnliches Farbschema, ähnliche Einanameise.
Loyale Kornbeserker.
Ja, genau. Da wurden halt Killteams, ganze Armeen vorgestellt von diesen fünf Orden und dann halt noch Modelle der High Lords of Terror.
Ja.
Cool.
Ja, richtig geil.
Das sieht man auch nicht so oft. Das Hashtag dazu war Blast Doubt. Also könnt ihr euch auf jeden Fall auch reinziehen. Kommen wir zu Teil 3.
Mhm.
Der war von April bis Juni und hatte den Titel For the Warrior, the only crime is cowardice. Ja, das war narrativ sozusagen der Höhepunkt des Krieges.
Ja.
Da ging es halt richtig zur Sache im Segment im Pazifikus.
Da haben wir auch einige richtig wieder große, im Detail ausgearbeiteten Konflikte, Schlachten und so weiter.
Andere dann nur so abgerissene Funksprüche und so, finde ich auch richtig cool.
Ja.
Teilweise auch sowas. Und es wurden halt auch schon ganze von den Partisanen-Chaptern ausgelöscht.
Genau.
So,
Firebreak zum Beispiel auf Frith.
Ja, die wurden halt richtig weit ausgedünnt. Ja, und da gab es dann quasi, was im zweiten Teil mit den loyalen Orden gemacht wurde, wird hier mit den Partisanen-Orden gemacht und da wurden halt auch ganze Armeen und Killteams vorgestellt und
ja.
Schlachtbilder in Szene gesetzt.
Wurde auch darum gebeten, dass man doch bitte, wenn die Möglichkeit hat, bitte auch ein paar Spiele machen kann, damit wir da halt auch da, ähnlich wie das damals bei den früher im Games Workshop diese Warhammer Fantasy Kampagnen.
Ja,
so ein bisschen auch so.
40k auch.
Gibt's ja,
auch
stimmt. Hier
Sturm auf Medusa 5 und genau. Sturm des Chaos.
Nur, dass man da auch ein bisschen dann auch ein bisschen Progress hat und halt auch direkt wieder coole Fotos von
Startstellern. Ja, klar. Ne? Mega.
Ja.
Ja.
Und ne, auch da auch gesagt, es ist nicht nur die 11 Orden der Partisanen lassen Federn, auch die Pentakey Leute Orden lassen enorm Fluss zurück. Ne? Wir haben ja auch diesen Diet of Fools, was ein Edikt ist, was von den High Lords of Terror erlassen wird, wodurch die Partisans, die Pentakey of Blood Orden über die 1000 Mitglieder aufnehmen dürfen, um halt genug Material zu haben. Die Kakarodons fangen halt direkt an, planetenweise Generationen von Jugendlichen zu rauben, um die halt umzubauen in Scouts und Space Marines halt. Und die hören auch nicht mehr so ganz damit auf nach dem Konflikt.
Ja, war Butterboard auch so ähnlich, ne?
Mhm.
Da haben die doch auch ziemlich in die Vollen gelangt.
Ja, wenn man schon Briefe von mehreren Highlords unterschrieben dabei hat, dann muss man die auf irgendwas
machen. Ja, klar. Ne? Und weil überlegen, dass Butterboard 7000 Jahre später war, ne?
Ja. Aber wir haben immerhin, also auch hier, es sterben, glaube ich, 4 Chapter Master auf seitens der loyalen Leute. Ja. Ne? Also das ist auch nicht ohne.
Das ist schon krass.
Also der Chapter Master, Anführer der Pentakey of Blood, ist ja am Anfang der Chapter Master der Flesh Eaters, Velgor. Der wird dann, nachdem er, sollte eh schon abgesetzt werden, weil er halt zu krass war, wird er dann von Chapter Master Enoch von den Charnel Guard ersetzt. Und da kann man sich auch mal drüber denken, nachdenken oder schon mal drauf freuen, wenn man es dann liest. Was denn los sein muss mit jemandem, dass ein Charnel Guard Space Marine als kleineres Übel oder als weniger extremer Führer angesehen wird als diese Person da.
Ja, sehr, kann ich nur empfehlen, in Verheerung von Baal, ist auch bei Spotify jetzt so das Hörbuch, gibt sehr tolle Gespräche zwischen verschiedenen Ordensbrüdern und Captains von unterschiedlichen Blood Angel Nachfolgerorden und so. Ähnlich, glaube ich, sind die Gespräche da auch. Du hast einen an der Waffe, ja, aber du hast mehr einen an der Waffe. Super. Ja, das Hashtag für den dritten Teil ist Warrior Covetous. Kommen wir zu Teil 4, der läuft jetzt gerade. Und zwar von Mai bis Juli. Also ist wahrscheinlich gerade vorbei, wenn diese Folge rauskommt. Da geht es halt darum, dass der falsche Primarch jetzt auch quasi ins Rampenlicht tritt, sich dem Imperium präsentiert.
Mhm.
Und da werden halt die verschiedenen Sichtungen des Primarchen verglichen und da wird darüber gesprochen, wie die sich zum Teil widersprechen und was das wohl mit den Primarchen auf sich hat.
Ja.
Ja. Oh ja, das ja, man ermutigt Leser, ihre eigenen Modelle, Theorien und Lore zu schicken. Das ist halt auch, was Ed hier immer wieder betont, das ist ein Community-Projekt, jeder ist eingeladen und irgendwie soll das für alle Spaß machen und cool sein. So, ne? Und alles, was er schreibt, muss auch nicht die Wahrheit sein.
Wird immer wieder betont. Also ich hatte mich auch im Vorfeld mal mit dem Almir Hodo nochmal unterhalten, der ja die Red Talents betreut hat. Und der meinte halt auch, ne, es ist im Prinzip, es ist für ihn dieses Projekt die Essenz von dem, was das Hobby ausmacht. Ne? Nicht von dem, was Games Workshop ist.
Das hatte ich auch Ed geschrieben, dass das für mich quasi so eigentlich die Blaupause dafür ist, wie man das Hobby perfekt betreibt.
Ja, genau. Das war, am Anfang war es im Prinzip ein Projekt für einen ganzen Haufen echt fleißiger Hobbyisten, während des Lockdowns irgendwie bei Verstand zu bleiben und halt beschäftigt zu sein und kreativen Output zu finden. Aber mittlerweile ist das halt so groß geworden mit so vielen Leuten, die daran teilnehmen. Die Facebook-Gruppe ist mittlerweile so groß. Müsste ich mal nachgucken, wie viele Leute drin sind. Also es ist halt echt viel. Und jede Woche bringen Leute da neuen Kram. Ne?
Mega geil. Ja, der Hashtag von dem Ding ist Everything Lie. Und dann kommen wir auch schon zum fünften und letzten Teil der Community-Kampagne. Und die geht jetzt ab Juli los. Und ja, da geht halt die Inquisition ins Eingemachte. Und das besiegelt dann auch das Ende des Krieges.
Ja.
Ja. Es geht halt darum, dass der Krieg quasi, also die großen Schlachten sind vorbei und die Inquisition fegt zusammen.
Genau.
Sozusagen. Und löscht alles aus, was da noch irgendwie kreucht und fleucht, um das Ganze zu diesem mythischen Ereignis zu machen, was quasi nicht mehr präsent ist in den imperialen Archiven.
Ja, da hat es mal sowas gegeben, aber da glaube ich nicht dran. Jedi? Ach, nie gehört.
Ja, und das Pentarchy des Blutes wird halt aufgelöst.
Da bin ich mal gespannt, weil da bin ich selber noch nicht im Bilde, was da passieren wird. Auch wie die Inquisition da vorhaben wird mit dem ein oder anderen Orden der Pentarchie zu verfahren.
Ja.
Also ein Inquisitor ist schon verschwunden.
Upsi.
Mhm.
Aber wenn man so reinguckt, scheint es ja Inquisitoren wie Sander mehr zu geben.
Ja.
Krass, ich finde es tatsächlich gerade gar nicht bei
Facebook?
Bei Facebook, die Gruppe.
Ja, die ist auch versteckt quasi.
Aha.
Also, warte, der Name ist. Und zwar ist es. Some things are best left forgotten.
Plus. Wie viele Mitglieder hatten wir? 137 Mitglieder.
Ja.
Das wollte ich eigentlich nur gucken.
Ja, vor 2 Tagen Updates from the front. The line breaks at Dardanus. Da ist anscheinend Imperiale Armee ordentlich gefistet worden. Ja, und am 27. Mai kam der letzte, also zu Teil 4 kam die Zusammenfassung und das ist auch nochmal, also ist auch im Blog zu sehen und ja.
Voll geil.
Ist richtig schön.
Ja, und wir sind gespannt, wie das Ganze endet und auch was jetzt noch zur Identität des falschen Primarchen rauskommt.
Ich bin gespannt.
Ja, also es ist sehr, sehr lohnenswert, einfach mal reingucken unter warofthefallsprimarch.blogspot.com.
Der ganze Blog, also es ist ja nur eine Absplitterung von dem Apologist-Blog.
Ja,
stimmt. Der lohnt sich auch.
Ja,
der da sind so viel, also der hat einen recht eigenen Malstil, finde ich, der super interessant ist, sich das anzugucken. Der hat viele Tutorials, wie man zum Beispiel True Scale, Indomitus, Terminator aus diesen wie heißen die? Alarus? Die Custodes Terminator von Forge World. Da kriegt man halt richtig, richtig schöne große Terminator draus.
Okay.
Da ist ein gutes Tutorial darin. Da habe ich auch meine draus nachgebaut. Kann ich sehr empfehlen. Und der hat eine wunderschöne Armee von quasi Oldschool Blood Angels, aber in True Scale gebaut.
Mhm. Cool.
Mit grünen Bases.
Sehr schön. Ja, mir gefällt die ganze Aufmachung mega, mega gut. Ich bin richtig gespannt, was da noch so abgehen wird. Die Bilder sind auch einfach der Wahnsinn, wenn ich hier gerade durchscrolle. So, das sind einfach wahnsinnig gute Fotos, ne?
Ja.
Toll in Szene gesetzt, macht echt mega, mega Bock. Ja, haben wir es dann? Wollen wir noch irgendwas besprechen?
Ich glaube, wir sind durch.
Ja.
Könnt jetzt noch stundenlang über die Pentarchy of Blood Orden reden, aber am besten selbst lesen.
Ja. Und die Pentarchy of Blood Orden kriegen ja sicherlich irgendwann noch eigene Folgen, beziehungsweise machen wir mal zusammenfassende Folge über Nachfolger der Blood Angels und sowas.
Ja.
Wenn wir denn die Hauptlegion der ersten Gründung durch haben.
Ja,
ja, ich hoffe, diese kleine Spezial-Interrogator-Spezial hat euch gefallen. Mhm. Nächstes Mal geht's dann weiter mit einer Spezialfolge tatsächlich zum Thema StarQuest beziehungsweise Space Crusader.
Super.
Machen wir zu Ehren von 400 Followern bei Instagram. Und dann kommt auch endlich unser kleines Hörspiel.
Oh.
Ja, haben wir tolle Beiträge bisher bekommen. Ihr habt jetzt quasi noch einmal die Chance, uns noch ein paar Sachen zu schicken mit Ideen, was drinne vorkommen soll, weil ich noch am Schreiben bin. Und die kommt dann am 10.7. raus. Genau.
Geil.
Kommen wir zur Playlist?
Hm.
Was hast du denn da?
Ich hätte gerne Patti Smith mit I Am The Warrior.
Okay.
Ich glaube, The Warrior
heißt es. The Warrior heißt der Song, ja, genau.
Super Song.
Und ich würde einmal von Edwin Starr War nehmen.
Hm. What is it good for?
Ja. Yeah. Das ist die große Frage. Das fragen wir uns alle bei Krieg. Und ja, dann schließen wir das Ganze hier. Ich habe ein wunderschönes Tattoo bekommen, da bin ich sehr dankbar für.
Ah,
vielen Dank nochmal.
Hat großen Spaß gemacht, das zu machen.
Ja, war ein toller Trip hier nach Köln. Tolle Location, wo wir aufnehmen dürfen. Und ja, dann verabschieden wir uns jetzt in die Nacht. Ich bin auch langsam echt müde. Und ich fahre jetzt ins Hotel. Dennis fährt nach Hause.
Ich fahre dich ins Hotel.
Ah,
dann fahre ich nach Hause.
Alles klar.
Jo.
Gute Nacht.
Wie der Aachener sagt, adieu da.